dass ich heute bei euch sein kann, dass ich mal hier vorne stehen darf. Ich freue mich drauf. Schön, dass ihr alle da seid und dass wir zusammen in das Thema einsteigen können. Es war jetzt ja schon richtig witzig. ich lege noch eins drauf. Die Lehrerin fragt die Klasse, wer kann mir denn ein Beispiel für das Sprichwort Ehrlichkeit währt am längsten geben? Da meldet sich das kleine Fritzchen und sagt, Frau Lehrerin, also wenn ich die Hausaufgaben allein mache, boah, dann geht es ganz lang. Wenn ich aber irgendwo abschreibe, geht es richtig schnell. Über diesen Witz können wir schmunzeln oder auch ins Fragen kommen. Ob Ehrlichkeit tatsächlich am längsten währt? Ist es nicht viel, viel leichter, die Wahrheit hier ein bisschen zu kürzen und da ein bisschen zu beschönigen und hier was wegzulassen? Wen kümmert es denn schon, ob ich den Dreck im Treppenhaus hinterlassen habe? Am Samstag ist doch eh Kehrwoche, da putzt es schon jemand weg. Wie geht es dir damit, ehrlich zu sein? Welche Rolle spielt für dich, ob du Vertrauen in dein Gegenüber hast oder nicht? Was passiert mit deinen Beziehungen zu anderen Menschen, wenn du es mit der Wahrheit nicht immer ganz genau nimmst? Heute geht es ja weiter mit unserer Themenreihe Versetzt ins Königreich der Hoffnung. Aber was genau bedeutet denn dieses Wort versetzt? Am besten stellen wir uns das anhand von zwei Stühlen vor. Stell dir vor, du sitzt in einem dunklen Kellerraum. Es ist kalt und feucht dort. Du siehst nichts und bist einsam und auf dich allein gestellt. Wie fühlst du dich, wenn du an diesen Stuhl denkst? Vielleicht hast du Angst. Vielleicht fühlst du dich total hoffnungslos. Oder du fühlst dich alleingelassen. Vielleicht sehnst du dich nach einer neuen Perspektive. Und jetzt stell dir vor, du wirst von einer Sekunde auf die andere von Jesus auf einen ganz, ganz anderen Stuhl versetzt. Also umgesetzt. Dieser Stuhl steht auf einer Anhöhe. Die Sonne scheint, es ist so schön warm, ein angenehmer Wind weht dir um die Nase. Du kannst richtig weit schauen. Dein Auge sieht Berge, Täler, Wiesen, ganz weit hinten ein Meer mit Strand. Du hast eine unglaubliche Weite vor dir. Wie fühlst du dich jetzt? Vielleicht fühlst du dich erfrischt, richtig lebendig. Vielleicht bist du hoffnungsvoll und freust dich einfach an der herrlichen Aussicht. Vielleicht platzt du vor Freude und würdest am liebsten singen oder tanzen oder ich weiß ja nicht, was du so gern machst, wenn du vor Freude platzt. Der Wechsel von diesem einen Stuhl auf den anderen und die damit neu gewonnene Perspektive, die so hoffnungsvoll ist, damit beschäftigt sich unsere jetzige Predigtreihe. Und da tauchen wir heute in drei Verse aus dem ersten Johannesbrief ein, um einfach einen weiteren Aspekt dieses Versetztseins ins hoffnungsvolle Königreich von Jesus kennenzulernen. Und bevor wir da starten, schauen wir uns an, warum Johannes diesen Brief überhaupt geschrieben hat. Johannes schreibt diesen Brief, weil es Menschen in den Gemeinden gab, die Jesus nicht als Gottes Sohn sehen wollten und die Gemeinde verlassen haben. Und er den Menschen, die eben in der Gemeinde geblieben sind, helfen will, das, was sie eh schon wissen, einfach nochmal deutlich zu machen und um sie zu ermutigen, dran zu bleiben an Jesus. Wir kennen das heute auch. Auch unsere Gemeinden verlassen Menschen, die uns wichtig sind, die unsere Freunde sind oder sogar Familienmitglieder sind, mit denen uns Erlebnisse verbinden. Wir sind traurig, enttäuscht, verzweifelt und zweifeln an Gott und uns selber. Und da hinein spricht Johannes auch noch heute. Er will uns ermutigen, genauso an Jesus dran zu bleiben, wie er das bei den Gemeinden damals wollte. Und jetzt lass uns mal schauen, was Johannes da denn schreibt. Wer möchte, darf gern mitlesen. Es sind immer kurze Verse. Es steht im ersten Johannesbrief, Kapitel 1. Ich fange mit Vers 8 an. Wenn wir sagen, dass wir keine Sünde haben, betrügen wir uns selbst und die Wahrheit ist nicht in uns. Hast du dich schon mal selbst betrogen? Betrügen ist ein ganz schön hartes Wort. Der Text spricht hier davon, dass man sich selbst betrügen kann. Vielleicht denkst du jetzt, ich mich selbst betrügen? Nö. Also bei mir ist das so. Ich bin eigentlich davon überzeugt, dass ich ein sehr ehrlicher Mensch bin. Wenn ich aber dann weiterdenke, fallen mir schon so ein paar Momente und Situationen ein, in denen ich nicht ehrlich zu mir selbst bin. Und ich nenne das für mich die Kekse verstecken. Für mich ist es sehr gefährlich, wenn bei uns zu Hause irgendwo Kekse liegen. Am besten noch mit Schokolade. Am besten, ja, ich liebe sie einfach. Meistens läuft es dann so ab, dass ich eine Zeit lang ungehindert die Kekse nasche, bis mir dann irgendwann auffällt, boah, du hast schon ganz schön lang kein Obst mehr gegessen. Und dabei ist mir doch wichtig, genug Vitamine zu bekommen. Ich merke, dass ich dann ausgeglichener bin. Und wem ist es nicht wichtig, sich gesund zu ernähren? Jeder will das. Und dann überkommt mich diese Kekse-Versteck-Panik. Die müssen jetzt ganz schnell irgendwo verschwinden. Und wir haben zu Hause eine Schublade, die ist ziemlich gut gesichert. Unsere Naschschublade. Die ist so mit so einem Kindersicherheitsschloss mit Magnet und allem Möglichen versehen. Selbst manchen Erwachsenen fällt es da schwer, in der Eile an die Schublade ranzukommen. Und da hinein versenke ich die Kekse ins hinterste Eck. Und dann denke ich mir dabei, so vergesse ich, dass ich jemals Kekse in diesem Haus gesehen habe. Naja, was denkt ihr, wie lange geht das gut? Wie lange halte ich durch? 5 Minuten. Ja, manchmal bin ich richtig gut. Das sind sogar länger als 5 Minuten. Ich vergesse es manchmal 1 bis 2 Tage, aber auch nur manchmal. Irgendwie merkt mein Gehirn, dass ich mich da gerade selber betrüge. Nur weil ich die Kekse da irgendwo verstecke und in der Schublade verbanne, sind die ja nicht einfach weg. Das, was ich da als die Kekse verstecken beschrieben habe, erlebe ich auch im übertragenen Sinn in meinem Alltag. Mit Kekse verstecken meine ich, dass ich mich selber verschaukle. Zum Beispiel in den letzten Herbstferien letztes Jahr. Ich habe für ein paar Tage meine Tante besucht. Beim Packen am letzten Tag musste ich auch beim Sandkasten nochmal vorbei, weil da noch ein paar Sachen von meinem Sohn vom Silas lagen. Und ich hatte es eilig. Also bin ich nur so ungefähr in meine Turnschuhe reingeschlupft und bin da so durch den Sandkasten geeiert. Auf dem Hinweg ging das noch richtig gut. Da hat alles geklappt. Auf dem Rückweg verlor ich dann doch das Gleichgewicht und kracks, da landete ich mitten auf so einer kleinen Spielzeugpylone. Die war dahin, richtig futsch, wirklich. Und mir lief es heiß und kalt den Rücken runter. Oh, wie peinlich. Und alles nur, weil ich die doofen Schuhe nicht richtig anziehen wollte. Das war ein ganz schön lauter Knacks. Das hat bestimmt jeder gehört. Und gleich will bestimmt irgendwer wissen, was da war. Also jetzt schnell weglaufen, weitermachen, als wäre nichts gewesen. Dann kriegt auch niemand mit, dass ich das gewesen bin. Denn wenn es keiner weiß, dass ich es war, dann kommt auch keiner auf die Idee, dass ich das gewesen bin. Schließlich bin ich so verantwortungsvoll und bewusst erwachsen. Ich bin eine Frau, die man kennt. Da wird niemand denken, ich wäre das womöglich gewesen. Aber verstecke ich da nicht gerade wieder meine Kekse? Sprich, betrüge ich mich da nicht selber? Ich will mein Image als erwachsene Frau, als verantwortungsbewusste Frau nicht riskieren und vertusche deswegen, dass ich etwas kaputt gemacht habe. Im Grunde genommen bin ich alles andere als ehrlich zu mir selber. Statt mir ehrlich einzugestehen, dass die Aktion nicht gerade super gelaufen ist und einfach meiner Tante zu sagen, was passiert ist, betrüge ich mich selber. Für Johannes ist ganz klar, solange ich mich selber betrüge und die Kekse verstecke, verschließe ich die Tür für die Wahrheit. Die Wahrheit ist dann nicht in mir. Ich bin von dem, der sich selber die Wahrheit nennt, weggegangen. Ich laufe dann nicht mehr Jesus hinterher. Ich habe den Weg verlassen, der mich zum Leben führt und führe mich stattdessen selbst in die Irre. Als ich die Pylone kaputt gemacht habe, bekam ich riesige Angst davor, mein Gesicht zu verlieren. Mein Gesicht als erwachsene, verantwortungsbewusste Frau vor meinen Mitmenschen zu verlieren. So habe ich mich entschieden, mir nicht einzugestehen, dass ich etwas kaputt gemacht habe. Und ich habe auch meiner Tante davon nichts erzählt. In diesem Moment habe ich auch Jesus nicht mehr glauben können, dass er mir eigentlich das schenken möchte, was ich mir von diesem Image, das ich vor anderen Menschen haben will, erhoffe. Jesus verspricht mir, dass er mich sieht, mich kennt, mir zeigt, dass ich geliebt bin. Er möchte diese Sehnsucht stillen, die mich dazu bringt, ein gutes Image vor anderen Menschen haben zu wollen. Er will mich davon freimachen, anderen Menschen gefallen zu wollen. Aber indem ich mich selber betrüge, vermassle ich Jesus die Chance, mir diese Sehnsucht nach Anerkennung zu stillen. Selbsterkenntnis ist eigentlich der erste Schritt zur Besserung, und zwar durch Jesus und nicht durch mich. Deswegen schauen wir jetzt mal weiter, was Johannes dazu sagt. Was passiert, wenn wir sagen, dass wir ja gar nichts falsch gemacht haben? Ich springe von Vers 8 zu Vers 10. Wenn wir sagen, dass wir nicht gesündigt haben, machen wir ihn zum Lügner und sein Wort ist nicht in uns. Es bleibt aber nicht dabei, dass ich mich selber betrüge und hinters Licht führe. Auch in meiner Beziehung zu Gott passiert da etwas. Johannes drückt das sehr krass aus. Ich mache Gott zum Lügner. Was bedeutet es denn, Gott zum Lügner zu machen? Ich habe letztens sehr, sehr verzweifelt nach einem Notizzettel gesucht. Ich hatte diesen Zettel das letzte Mal auf dem Schreibtisch von meinem Mann gesehen. Seitdem hatte er natürlich auch an dem Schreibtisch gesessen und meine Sachen zur Seite geschoben. Aufgeregt habe ich nach diesem Zettel gesucht. Nachdem ich den Tisch bestimmt das dritte Mal abgesucht hatte und den Zettel nicht gefunden habe, schrieb ich dann an meinen Mann übers Handy: Wo ist mein Zettel? Wo hast du ihn hingetan? Den brauche ich so dringend. Der darf ja nicht weg sein. Und zwar mit ganz vielen Ausrufezeichen. Ich war mir ganz, ganz sicher, dass mein Mann den Zettel verschlammt hatte. So unordentlich, wie es da auf dem Schreibtisch aussah, konnte das ja nicht anders sein. Und mir kam gar nicht erst in den Sinn, dass ich viel unordentlicher war. Immerhin hatte ich da meinen Zettel mitten in den Haufen von meinem Zeugs hingelegt und ihn liegen lassen. Und dieser Großteil der Unordnung ging ja dann wohl auf mein Konto. Mein Mann wusste nichts von dem Zettel und versicherte mir, dass er nichts verschlammt hatte. Also habe ich nochmal den Schreibtisch abgesucht und wieder nichts gefunden. So ein Hallotri, wo soll ich diesen Zettel denn noch finden? Irgendwann greife ich dann zu meiner Bibel, die da auch irgendwo in dem Chaos lag, und blätterte mal so grob durch. Und tada, da klemmte der Zettel. Oh Mann, wie habe ich mich geschämt, meinem Mann unterstellt zu haben, nicht die Wahrheit gesagt zu haben. Jemanden zum Lügner machen heißt, ihm zu unterstellen, nicht die Wahrheit zu sagen. Ich habe Alex zum Lügner gemacht und ihm somit misstraut. Und dabei besteht doch eine Beziehung immer aus Vertrauen. Jesus will auch eine Beziehung mit uns haben. Der Vers sagt, dass wir auch Gott zum Lügner machen können. Da steht, wenn wir sagen, dass wir nicht gesündigt haben, machen wir ihn zum Lügner. Als ich diesen Zettel gesucht habe, kam mir gar nicht in den Sinn, dass ich ihn verlegt haben könnte. Da bin ich gar nicht drauf gekommen. Ich war so damit beschäftigt, Alex dafür verantwortlich zu machen, weil ich schon erlebt habe, dass Alex meine Sachen verlegt hat. Gott macht ja keine Fehler. Aber es gibt schon so Momente, wo wir Menschen das so wahrnehmen, als würde er Fehler machen. Und dann sind wir mega enttäuscht von ihm. Uns fällt es so schwer zu glauben, dass er es gut mit uns meint. Vielleicht geht es dir auch so, dass du von Gott enttäuscht bist. Dann wird es dir sehr, sehr schwer fallen, ihm einfach so zu vertrauen. Aber eine Beziehung lebt eben von Vertrauen. In meiner Beziehung zu Alex habe ich schon erlebt, wie er mich enttäuscht hat. Und dieser verlorene Zettel, den ich so verzweifelt gesucht habe, war für mich eine unglaubliche Bestätigung dafür, dass ich Alex nicht vertrauen kann. Damit habe ich aber angefangen, meine Beziehung zu Alex kaputt zu machen. Und genau das ist es, was dieser Vers ausdrückt. Wenn ich denke, Gott macht den Fehler, wenn ich denke, Gott macht die Beziehung zu mir kaputt, dann stelle ich mich über ihn. Und damit lasse ich auch nicht mehr zu, dass Jesus in mein Leben reinsprechen kann. Ich lasse ihn nicht mehr in mein Leben rein. Und genau das ist es, warum hier steht, und sein Wort ist nicht in uns. Weil wir sein Wort nicht zu uns reinlassen. Durch Worte will Gott aber zu uns sprechen. Und dann lassen wir Gott nicht mehr zu uns sprechen, weil wir ihm nicht vertrauen. Lässt uns die Bibel da jetzt stehen? Ich würde mal sagen, wir gucken noch in den Vers 9, den ich vorhin einfach übersprungen habe. Vielleicht steckt ja noch eine Lösung da drin. Da steht, wenn wir unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von jeder Ungerechtigkeit. Jesus will dein Staubsauger sein. Wenn ich mal wieder meine versteckten Kekse ausgegraben habe und sie auf dem Sofa liegend verspeist habe, naja, dann sieht es danach auf dem Teppich und auf dem Sofa aus wie auf einem Schlachtfeld. Auf dem Teppich unter mir liegen überall Kekskrümel. Auf meinem Pulli ist alles vollgekrümelt. Und naja, wenn es dumm läuft, ist auf dem Sofa auch ganz schön viel zerlaufene Schokolade. Richtig schmutzig. Hätte mich meine Mama so früher als Kind gefunden, dann hätte ich aber was mir anhören dürfen und ich hätte das Sofa sofort selber putzen müssen. Und zwar ganz allein. Vielleicht geht es dir ja auch so, dass du das, was deine Mutter oder dein Vater mit dir, ja, wie sie mit dir umgegangen sind, dass du das auf Gott überträgst. Du hast vielleicht Angst, Jesus zu sagen, dass du Mist gebaut hast, weil du befürchtest, dass er dich anmeckert und dich zum Selberaufräumen verdonnert. Dabei sehnst du dich doch so sehr danach, nicht mehr alles selber machen zu müssen. Viel zu oft hast du erlebt, dass es dabei eigentlich nur noch schlimmer wird und der Mist einfach nur noch größer wird. Jesus will aber dein Staubsauger sein. Das bedeutet, er verspricht, dein Krümelchaos zu beseitigen, ohne dir eine lange Moralpredigt zu halten. Die Beziehung, die er zu uns aufbauen will, baut auf Vertrauen. In Vers 9 heißt es, wenn wir unsere Sünden bekennen. Und dieses Wort wenn ist ganz schön wichtig hier. Denn Jesus ist kein Hausierer, der einfach überall klingelt und seinen Staubsauger vorführt und da kostenlos irgendwo einfach staubsaugt. Nein, nur wer sich auf eine Vertrauensbeziehung mit Jesus einlässt, der erlebt, was es bedeutet, seine Sünden bekennen zu können. Wenn wir erleben, was passiert, wenn wir unsere Sünden vor Jesus aussprechen, dann kann das unsere Beziehung zu Gott so viel tiefer machen und so viel vertrauter. Denn dann erleben wir, wie dem ganzen Mist in unserem Leben die Macht über uns genommen wird. Jesus macht so frei dafür, ihm mehr und mehr vertrauen zu können. Und auf diesem Weg öffnet er Stück für Stück unser Herz, damit sein Wort und damit auch seine Wahrheit wieder in uns hineinsprechen dürfen. Was für ein Geschenk. Das bedeutet es, was in Vers 9 weitersteht. Ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von jeder Ungerechtigkeit? Ja, Jesus will dein Staubsauger sein. Und alles, was wir tun dürfen, einen ersten Vertrauensschritt wagen. Es braucht nicht gleich 200% Vertrauen. Jesus freut sich immer schon auch über diesen ganz kleinen Funken, der in uns denkt, vielleicht ist was Wahres dran. Über das freut er sich, Denn dieser Vertrauensfunke kann uns dazu bringen, seine Staubsaugerqualität zu testen. Ich kann aber nur jemandem vertrauen, der sich auch als vertrauenswürdig und als vertrauenswürdig erweist. Ist Jesus vertrauenswürdig? In Vers 9 steht, dass Jesus treu und gerecht ist. Wer treu ist, der ist absolut verlässlich. So jemand steht zu seinem Wort, egal was passiert. Wer treu ist, ist zuverlässig und darum unbedingt vertrauenswürdig. Eine gerechte Person ist aufrecht und handelt nach den Maßstäben Gottes. Es ist also keine Person, die einfach irgendwie nach Lust und Laune entscheidet, wie sie wann reagiert. Es gibt einen klaren Rahmen, an den sie sich hält. Und deswegen, ja, Jesus ist vertrauenswürdig. Seine Eigenschaften, treu und gerecht zu sein, bestätigen, dass wir unser Vertrauen auf ihn bauen können. Jesus will dich davon befreien, dich selber verbessern zu müssen. Alles, was es braucht, ist ein Vertrauensschritt, damit Gott wieder zu uns sprechen darf und sein Wort in unser Herz gelangen kann. Und dieser Jesus ist absolut vertrauenswürdig, weil er eben treu und gerecht ist. Auf ihn können wir unser Vertrauen bauen. Vielleicht denkst du jetzt, wow, das spricht mich an. Ich habe so eine Sehnsucht danach, ehrlich vor Gott zu sein und einfach mal zugeben zu dürfen, dass ich das Ganze nicht selber packe. Aber da ist auch diese Angst, die dir zuflüstert, was, wenn Jesus dann doch nicht sein Wort hält? Bin ich dann wieder allein mit all meinem Mist? Dann möchte ich uns allen echt Mut machen. Jesus steht zu seinem Wort. Wenn wir uns trauen, den Vertrauensschritt zu wagen und ihm ehrlich begegnen, dann verspricht er, treu und gerecht zu sein und uns sogar zu vergeben und uns von all unserer Ungerechtigkeit zu reinigen. Jesus will dich in sein Königreich der Hoffnung versetzen, von diesem dunklen Stuhl auf den wunderbar hellen Stuhl mit viel Perspektive und Hoffnung. Es ist sein Geschenk an dich, dass du dich nicht von dem einen Stuhl auf den anderen quälen musst. Er versetzt dich, er macht das für dich. Und ich lade dich ein, heute, jetzt, hier einen Vertrauensschritt zu wagen. Und wenn es nur dieser ganz kleine, winzige Vertrauensschritt ist, wag ihn. Jesus spricht dir zu, ich bin vertrauenswürdig. Du kannst dich auf mein Wort verlassen. Ich will dich von dem einen Stuhl in der Dunkelheit auf den anderen Stuhl in die Helligkeit versetzen. Lass dich auf mich ein. Du kannst mir vertrauen. Ich möchte noch beten. Jesus, danke, dass wir dein Wort haben dürfen und dass wir heute Morgen so viel Gutes darin entdecken durften. Du siehst, dass es uns schwerfällt, in den Spiegel zu schauen und uns einzugestehen, dass wir Mist bauen, dass wir lieber unseren eigenen Willen durchsetzen und so selten nach dem Willen des Vaters fragen. Danke, dass du uns mit deiner unendlichen Liebe begegnest. Dadurch können wir überhaupt erst wagen, vor dir ehrlich zu werden. Du weißt auch, ob hier vielleicht jemand sitzt und so Sehnsucht danach hat, dir ehrlich zu begegnen und Teil deines Königreichs zu werden, dass du ihn von diesem einen Stuhl auf den anderen versetzen darfst. Danke, dass wir auch hier voll viele haben, die schon längst wissen, was es bedeutet, auf dem guten, hellen Stuhl zu sitzen, versetzt zu sein in dein Königreich. Danke, dass du uns helfen willst, das auch für uns zu leben, dass es nicht nur irgendwas ist, was wir im Kopf wissen, sondern Herr, schenk, dass es ins Herz sacken darf, dass wir es leben können. Jesus, du hast versprochen, treu zu sein und zu deinem Wort zu stehen. Wenn wir dir sagen, was wir verbockt haben, dass wir gar nicht interessiert daran waren, was du für uns möchtest und welchen guten Plan du für unser Leben hast, dass du dann vergibst und uns von dieser Ungerechtigkeit, von diesem alten Wesen reinigst. Das ist so ein gutes Geschenk. Bitte lass nicht zu, dass unsere Angst vor Enttäuschung und Verletzung uns im Weg steht, dir unser Vertrauen zu schenken. Und wenn es nur ganz klein ist. Du siehst unsere Herzen und weißt, wie sehr wir uns nach einer Vertrauensbeziehung mit dir sehnen. Bitte schenk du uns den Mut, dir zu glauben, dass wir den Sprung in deine guten Hände wagen. Amen.